RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 2. September 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Norsiah, Puji Astuti, Sri Unun, Egi, Setyorini, und Dora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident rief dazu auf, bei der Verwendung des Grundbuchs vorsichtig zu sein. Die Verteilung von finanziellen Unterstützungen für die Schüler und die bedürftigen Familien in Sukabumi. Jokowi erwartet, dass die Regierung im nächsten Jahr das Lizenzierungszentrum betreibt. Indonesien ermutigt die Regierung von Myanmar, die Sicherheit in Rakhine wiederherzustellen. Indonesien führt humanitärische Hilfeleistung für nachhaltige Gemeinschaft oder HASCO-Programm für Rakhine ein. Die indonesische Regierung führt 16. Wirtschaftspaket zur Investitionsförderung ein. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo verteilte vorgestern während seines Dienstbesuchs in Sukabumi West Java 5.500 Grundbücher an dortige Einheimischen. Der Präsident verweist im Gelände der Polizeihochschule in Sukabumi symbolisch die Grundbücher an 12 ausgewählte Empfänger vor allen Empfängern. In seiner Rede erinnerte Präsident Joko Widodo die Empfänger der Grundbücher, um klug zu sein, um ihre Wirtschaft zu verbessern. Er betonte auch die hohe Absicht, die Grundbücher als Garantien für Darlehen von Banken zu nutzen. Präsident Joko Widodo sieht, dass die Verwendung der Grundbücher für wirtschaftliche Zwecke sollte klug berechnet werden. Mittlerweile sagte der Minister für Agrarbereich und Raumentwicklung und auch der Leiter der Nationalen Landagentur, Sofian Jalil, bei der gleichen Gelegenheit, dass West Java mehr als 19 Millionen Landfelder hat. Von der Zahl sind nur etwa 6 Millionen Grundstücke oder nur etwa 32% zertifiziert. Sofian Jalil fügte hinzu, dass in diesem Jahr hat West Java eine Quote für die Landzertifizierung von mehr als 500.000 Feldern des Landes. Er sagte, die Regierung darauf ziele, 25.000 Felder von Land in Sukabumi West Java zu bescheinigen. Präsident Joko Widodo übergab symbolisch vorgestern in der staatlichen Oberschule SMA 1 von Sukabumi während seines Arbeitsbesuchs in Sukabumi West Java den dortigen Grundschülern, Mittelschülern und Berufsschülern 1211 Klugkarten. Die Klugkarte ist die finanzielle Unterstützung für die Schüler aus den bedürftigen Familien. Darüber hinaus verteilte Präsident auch 18 Familien die Karten des Familienhoffnungsprogramms. In seiner Rede brachte Präsident Joko Widodo seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die finanziellen Unterstützungen der Regierung in Form von Klugkarten und Familienhoffnungskarten dazu dienen, um die Lernaktivitäten der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und die Gesundheit der Familienmitglieder zu erhalten. Der Präsident erinnerte auch daran, die Einheit in Indonesien aufrecht zu erhalten. Er sieht, dass solide Einheit ist wirklich notwendig in der Mitte der Ausbreitung von falschen Informationen oder Hoax in der Gemeinde. Einige Minister, der Gouverneur West Javas Ahmad Heriawan, Chef des Präsidentenstabes Teten Mas Duki, sowie der Vorsitzende der Kommission 10 des Repräsentantenhauses, Reni Marlinawati, wohnten auch der Verteilung der Klugkarten bei. Präsident Joko Widodo erwartete die Regierung, ein Lizenzierungszentrum bis Anfang nächsten Jahres zu betreiben. Er erklärte vorgestern an der Indonesischen Börse in Jakarta, dass das Lizenzierungszentrum ein einziges Einreichungssystem verwenden wird. Präsident Joko Widodo bemerkte, dass alle staatlichen Institutionen alle Genehmigungsverfahren vereinfachen müssen und er würde sie verurteilen, wenn sie noch ein langwieriges und kompliziertes Genehmigungsverfahren anwenden. Er erklärte, dass es Jahre dauerte, um eine Genehmigung von der Koordinationsagentur für die Investition BKPM in der Vergangenheit zu sichern. Aber jetzt dauert es 3 Stunden, um 8 Genehmigungen auf einmal auszustellen. Er warnte auch Ministerien, nicht Monate oder Jahre zu dauern, um Genehmigungen zu erteilen. Der Präsident war an der Börse, um die Auflistung der staatlichen Autobahnbetreiber PT Jasa Margas Asset-Backed Securities im Rahmen von kollektiven Investmentverträgen zu eröffnen. Die Wertpapiere basieren auf Erträgen aus der Mautstraße Jakarta-Bogor-Ciawi. Indonesien hat die Regierung von Myanmar ermutigt, den Frieden und die Sicherheit im Rakhine-Bundesland nach einem Angriff auf Polizei und Militärposten in diesem Bundesland, in dem sich die Rohingya-Muslim-Minderheitengemeinschaft befindet, sofort wiederherzustellen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi erklärte vorgestern in Jakarta bei der Einführung der indonesischen humanitären Hilfe für Myanmar, dass die indonesische Regierung erwartet, dass die Regierung von Myanmar alle Menschen in Rakhine, einschließlich der islamischen Gemeinschaft, zu schützen und humanitären Zugang zu öffnen, sodass die Krise nicht sich verschlechtert. Indonesien hilft in diesem Fall dem Rakhine-Bundesland weiterhin, sich durch den Reform- und Versöhnungsprozess zu entwickeln, indem er die integrative Entwicklung fördert und die Demokratisierung stärkt. Außenministerin Retno Marsudi hat sich insbesondere mit dem nationalen Sicherheitsberater von Myanmar, U Thaung Thun, und dem Außenminister von Bangladesch, Aha Mahmud Ali, kommuniziert, um die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei der Behandlung der humanitären Krise in Rakhine zu überwachen. Außenministerin Marsudi hat auch mit dem ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, gesprochen, der auf Antrag von Myanmars de facto Führerin Aung San Suu Kyi vor kurzem umfangreiche Empfehlungen zum Rakhine-Bundesland eingereicht hat. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi hat das Programm Humanitäre Hilfe für nachhaltige Gemeinschaft oder gekürzt auf Englisch HASCO ins Leben gerufen. das von der Humanitären Allianz Indonesiens für Myanmar, AKIM, für die Rohingya-Minderheitengemeinschaft im Rakhine-Bundesland initiiert wurde. Die humanitäre Hilfe im Wert von 2 Millionen US-Dollar, die von Indonesien gespendet wird, wird in eine zweijährige Reihe von sozialen Programmen für Bildung, Gesundheit, Lebensunterhalt und Nachkriegsreduktion geleitet. Laut Marsudi zeigt die von 11 Nichtregierungsorganisationen der AKIM gesammelte humanitäre Hilfe eine starke Synergie zwischen der Regierung und dem indonesischen Volk angesichts der humanitären Krise in Myanmar. Ministerin Marsudi behauptete, dass die Hilfe nicht nur von islamischen humanitären Nichtregierungsorganisationen, sondern auch von Institutionen anderer religiöser Überzeugungen kam. Muhammad Ali Yusuf, Vorstandsvorsitzender von AKIM, sagte, er habe mit den Behörden in Rakhine gearbeitet, um die Erlaubnis für den Zugang zur Region zu erteilen, während die lokalen Nichtregierungsorganisationen die Durchführung des Programms erleichtern werden. Die humanitäre Hilfe von AKIM zeigt, dass Indonesien dazu beiträgt, das Wirtschaftswachstum und die Sicherheit zu verwirklichen, sowie ein harmonisches Leben für die Menschen in Rakhine zu gewährleisten. Die indonesische Regierung startete vorgestern ihre 16. Wirtschaftspaket in einem Angebot zur Erleichterung der Geschäftstätigkeit und locken mehr Investitionen in das Land. Die Politik zielt darauf ab, die Erteilung von Betriebsgenehmigungen zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten und die Zeit zu gewährleisten und die Koordination zwischen den Ministerien und den provinziellen Verwaltungen zu verbessern. Der koordinierende Wirtschaftsminister Darmin Nasution sagte an der indonesischen Börse während einer Veranstaltung, die von Präsident Joko Widodo besucht wurde, dass das Ziel dieses Wirtschaftspakets darin besteht, Hindernisse bei der Umsetzung zu lösen und Informationen sowie Technologien durch die Implementierung eines integrierten Lizenzsystems oder Einzeleinreichung zu benutzen. Minister Darmin Nasution erklärte weiter, dass die Beschleunigung der Geschäftsprozesse in zwei Stufen umgesetzt werden würde. Die erste Stufe umfasst die Gründung von Arbeitskräften zur Umsetzung von Geschäftslizenzprozessen und die Überwachung der Anwendung von Lizenzierungschecklisten an Sonderwirtschaftszonen, Freihandelszonen, Industrie- und Tourismusgebieten mittels Datenaustausch. Die zweite Stufe umfasst regulatorische Reformen und das Einreichssystem. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit dem Leitartikel von der Zeitung Media Indonesia. Am Mittwoch, den 30. August 2017, schrieb Media Indonesia die Souveränität im Energie- und Mineralvorkommenbereich. Das indonesische Volk hat etwas Wertes über die Souveränität von dem Freeport-Fall. Das indonesische Volk hat die indonesische Grundverfassung UUD 45 vernachlässigt. Deshalb brauchten wir lange Zeit und haben wir viele Kosten dafür ausgegeben, um für den Arbeitsvertrag mit Freeport zu sorgen. Denn seit dem Jahr 1967 festgesetzt wurde. Der Arbeitsvertrag mit Freeport bringt keine soziale Gerechtigkeit für das indonesische Volk. Das indonesische Volk muss trotzdem die negative Auswirkung im Umweltbereich tragen. dem Arbeitsvertrag nach hat Indonesien das Recht nur auf 2,5% Lizenzgebühr und nur auf 35% Steuer. Die Übereinstimmung, die am Dienstag, den 28. August 2017 von der indonesischen Regierung und Freeport erreicht wurde, war eine wichtige Maßnahme. Der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen Ignatius Jonan, die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani und der Vorstandsvorsitzende von der Firma Freeport McMoRan Copper and Coal Incorporated, Richard Atkinson, wohnten der Unterzeichnung der Übereinstimmung bei. Der wichtigste Punkt ist der Anfangsschritt für die indonesische Souveränität. Es ist die Divestition der PT Freeport Aktien bis 51%. Media Indonesia zufolge zeigt die derzeitige Übereinstimmung noch keine volle Souveränität Indonesiens. Indonesien würde möglicherweise den Verlust tragen, als die nächste Maßnahme formuliert wird. Einige Kreise machen sich darum den Sorgen, dass die Änderung des Arbeitsvertrags, die Kolonialisierung, die von unseren eigenen Landsleuten begangen wird, hervorrufen wird. Man kann diese Sorgen nicht vernachlässigen. Alle Indonesier müssen deshalb die Änderung überwachen. Die Regierung muss uns den Beweis zeigen, dass die Änderung des Arbeitsvertrags mit Freeport nur zugunsten des Interesses des indonesischen Volkes durchgeführt wird. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Republika. Am Donnerstag, den 31. August 2017, schrieb Republika in ihrem Leitartikel die Rechte der Muslime in Rohingya. Die militärische Operation, die im Norden von Rakhine von der myanmarischen Regierung durchgeführt wurde, brachte negative Folgen hervor. Die Lage in Rakhine gilt seit langem als angespannt. Immer wieder kommt es dort zwischen myanmarischen Armee und Sicherheitskräften und bewaffneten Gruppen der Rohingya. Bei dem jüngsten Gewaltausbruch kamen seit Freitag offiziellen Angaben zufolge mehr als 100 Menschen ums Leben. Tausende Rohingya flohen in Richtung Bangladesch. Die muslimischen Rohingya sind im mehrheitlich buddhistischen Myanmar seit Jahrzehnten Opfer von Unterdrückung und Diskriminierung. Ihr Heimatland verweigert ihnen die Staatsbürgerschaft. Bangladesch will rund 400.000 Flüchtlinge wieder zurück nach Myanmar abschieben. Die Situation verschärfte sich in den vergangenen Monaten durch eine Offensive der Armee im Norden des Teilstaates Rakhine, einem traditionellen Siedlungsgebiet der Rohingya. Laut den Vereinten Nationen gehören die in Myanmar verfolgten und rechtlosen Rohingya zu den am stärksten diskriminierten Minderheiten der Welt. Soweit Presseschau.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 2. September 1992 wurde das erste Volkswirtschaft Geldautomat ATM in der USA gegründet. Dieser führte die Kunden in der Chemical Bank in Rockville Center, in Rockville Center und New York. ATM wurde von Don Wetzel, ein Exekutiv aus dem Unternehmen Dallas, geschaffen, der die Gepäck Einrichtungen, Dekotel, entwickelte. Die Idee von Wetzel existierte, als in einer Bank in einer Schlange stand. Anfangs konnte dieses ATM den Kunden Kassengeld geben. Nach 2 Jahren hatte aber dieses ATM mehrere Funktionen. Dies begünstigte die Kunden. Matthias Russ aus Deutschland wurde am 2. September vor Gericht in Moskau gebracht, da er als Pilot des Flugzeugs Cessna nach dem Rotfeld in der Sowjetunion tätig war. Sein Flug wurde von Radar der Sowjetunion nicht aufgedeckt und landete in der Nähe von Kremlin. Als Matthias Russ landete, wurde er von mehreren Personen begrüßt. Sie baten sogar ihn um eine Unterschrift. Dies galt aber für die sowjetischen Rechtsapparate nicht. Russ wurde angeklagt, dass er keine Erlaubnis zum Betreten der Sowjetunion hatte. Russ widersprach diesem Anklag und erklärte, dass sein Flug nur eine Friedenswerbungsaktion war. Wegen dieser Aktion musste Russ für 18 Monate im Gefängnis bleiben. Wegen der Aktion von Russ wurden Dutzende militärische Hochoffiziere, einschließlich des Verteidigungsministers und des Kommandanten der sowjetischen Luftwaffe, entlassen. Liebe Zuhörer, soweit unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, hören Sie nun das Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Das 16. Wirtschaftsmaßnahmenpaket wird veröffentlicht. Das 16. Wirtschaftsmaßnahmenpaket wurde am letzten Donnerstag, den 31. August, von der Regierung des Präsidenten Joko Widodo, die vom Koordinationswirtschaftsminister Darmin Nasution vertrat wurde, veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die Beschleunigung der Verbesserung der Geschäftsgenehmigung von der Zentralregierung bis zur Regionalregierung. Laut Darmin Nasution diene dieses Wirtschaftsmaßnahmenpaket dazu, die Hindernisse im Prozess der Anwendung der Informationstechnologie durch die Anwendung des integrierten Genehmigungssystems zu lösen. Dieses veröffentlichte Paket sei der Präsidialerlass, der in zwei Phasen realisiert werden werde. Die erste Phase sei die Gründung der Arbeitsgruppe, um die Hindernisse der Geschäftsgenehmigung zu kontrollieren und lösen. Darmin Nasution fuhr fort, diese Arbeitsgruppe umfasse die Nationalarbeitsgruppe und die Arbeitsgruppe in Ministerien, Instituten, in Provinzen, Bezirken und Städten. In der Erledigung der Aufgabe bilde die Nationalarbeitsgruppe die Klinik zur Lösung der Hindernisse, wie unter anderem Klinik für Raumgestaltung und Forstwirtschaft, die Klinik für Boden und Klinik für Arbeitskräfte. Die zweite Phase in diesem Wirtschaftsmaßnahmenpaket sei die Reform der Regel zur Geschäftsgenehmigung. Die Ministerleiter der Institute, Gouverneure und Bezirksleiter, Bürgermeister seien dafür verpflichtet, alle Gesetze der Durchführung des heutzutage gültigen Genehmigungsprozesses zu evaluieren. Dazu gehöre auch die Genehmigung für Mikro-, Klein- und mittelständischen Unternehmen, erklärte Darmin Nasution weiter. Er fuhr fort, aufgrund dieser Evaluierung könnten die Minister, Leiter der Institute, Gouverneure und Bezirksleiter oder Bürgermeister jeweils die Genehmigungsregel vereinfachen. Bei dieser Regel solle es sich um den Standard der integrierten Genehmigungsdienstleistungen handeln. Alle Geschäftsgenehmigungen, die die Macht der Meister, Leiter der Institute, der Gouverneure, Unbezirksleiter, Bürgermeister würden, sollten auch das Geschäftsgenehmigungssystem angewandt werden. Alle Genehmigungen und die bestimmten Bedingungen sollten aufgrund des nationalen und internationalen Standards harmonisiert.
das Genehmigungssystem, das mit verschiedenen Dienstleistungssystemen integriert sei, sei mit der Populationsidentitätsnummer im Innenministerium, der Gründung der Betriebe im Ministerium für Recht und Menschenrechte, dem Export-Import im Finanzministerium und dem System anderer betroffenen Ministerieninstituten verbunden. Das sagte der Minister weiter. Darmin Asutyon fügte hinzu, man garantiere diese Sicherheit und das Geheimnis der Daten im System. Die Probe des integrierten Systems soll am 1. Januar 2018 durchgeführt werden. Es wird stufenweise angewandt werden, nachdem die Probe erfolgreich durchgeführt wurde. Spätestens werde man es im März 2018 realisieren. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Kue, Kunst und Kultur des Landes berichten. Im Rahmen des islamischen Opferfests oder Idul Adha stellen wir Ihnen die Tradition in Ostjava namens Manten Sapi vor. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestreaming www.voi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Indonesien ist reich an Kulturen, die einzigartig und interessant sind. Einer von ihnen ist Manten Sapi oder Kuhbrautradition aus Watestanidorf im Bezirk Pasuruan der Provinz Ostjava, die im Rahmen des islamischen Opferfest Idul Adha durchgeführt wird. Die Veranstaltung ist es, Opfer von Eidgenossen zu ehren. In der Tradition werden Kühe wie eine Braut behandelt. Die Veranstaltung wurde von Generation zu Generation gehalten. Obwohl die Veranstaltung seit langem abgeschafft wurde, hat sie seit 2013 wieder aufgenommen. Liebe Zuhörer, bevor die Kuh Ornamente gegeben werden, werden sie mit Bad, das Blumen gegeben hat, ein Bad genommen. Tiere, die geopfert werden müssen, müssen reinigen und heilig sein. Dann werden diese Kuh eine Blumenhalskette in 7 Farben gegeben, um schöner zu sein wie ein Braut. Dann sind die Körper der Kuh von Gebetsteppichen und auch weißen Tüchern bedeckt. Alle Ornamente sind als Maskers von Keuschheit von Leuten, die Opfertiere geben. Nachdem die Prozession beendet ist, werden die Kuh von Hunderten von Menschen, entweder Kinder oder Erwachsenen, an die Moschee, die dem Komitee des Opfers gegeben werden, paradiert. Zu dieser Zeit beanspruchen Frauen auch mit tragfähigen Haushaltsgeräten wie Messer und Gewürze. Liebe Zuhörer, Watestanidorf-Bewohner, die Kuh als Opfertiere geben, liefern auch Reis, Früchte, Gewürze bis Feuerholz. Es zielt darauf ab, dass der Empfänger von Opfertieren nicht nur Fleisch, sondern auch Reis und auch komplementäre Sachen, um das Fleisch zu kochen. Liebe Zuhörer, Manten Sapi Tradition wird am Abend in die Nacht des letzten Tages vor Idul Adha festgehalten. Die Tradition hat eine Bedeutung von Schiar der islamischen Religion und bewahrt die lokale Kultur. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien für heute. Wir treffen uns wieder morgen und auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute sprechen wir über Kerzenschnitzerei, die das motorische Fähigkeit von geistig behinderten Kindern erhöhen kann. Die Wissenschaft der Erziehung, die sich immer entwickelt, ist eine Hausaufgabe für Pädagogen. Zusätzlich zu der Zeitentwicklung hat Indonesien selbst Probleme im Zusammenhang mit der Verzögerung der Kinderwachstum. Die Zahl der behinderten und geistig behinderten Kinder ist immer noch hoch. Die Studenten der Universität Pajajaran in Bandung, Westjava, haben aber ein ergänzendes Programm erstellt, das motorische Fähigkeit der geistig behinderten Kinder stimulieren kann. Eltern wissen oft nicht, dass ihr Baby eine Entwicklungsstörung hat, vor allem die motorische Entwicklung. Motorik ist eine der grundlegenden Fähigkeiten, die von jeder Person besessen werden müssen, um eine optimale Aktivität im Alltag zu ermöglichen. Motorik besteht aus zwei Arten: Großmotorik, der eine Rolle in der Verwendung von großen Muskeln wie Wandern spielt, und Kleinmotorik, die eine Rolle in der Verwendung von kleinen Muskeln wie Schreiben spielt. Subtile motorische Probleme sind bei Kindern mit intellektuellen Behinderungen oder in Indonesien als Tunagrahita bekannt. Dies kann durch die Optimierung der Stimulation von Feinmotorik vermindert werden. Laut den Daten des Ministeriums für Erziehung und Kultur gibt es in Indonesien etwa 96.000 geistig behinderten Kinder. Aufgrund der Daten haben eine Anzahl von Studenten der Universität Pajajaran in Bandung der Provinz Westjava ein Lernprogramm mit Kerzenschnitzerei für geistig behinderte Kinder. Diese Stunden sind Umi Latifa von der Fakultät der Zahnheilkunde, Dian Elok Permataningtyas von der Medizinischen Fakultät, Elsa Kartika Sari Sunaria und Milah Atkia Akhyar von der Psychologischen Fakultät und Muhammad Irfan von der Fakultät der Mathematik und Naturwissenschaft. Sie werden von der Dozentin der Psychologischen Fakultät, Laila Kodaria, überwacht. Das Programm fand in April und Mai 2017 statt. Das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen. Bei diesem Programm präsentieren wir Ihnen nicht nur traditionelle, aber moderne indonesische Musik. Bei dem heutigen Programm stellen wir Ihnen die Band Sore vor. Am Anfang unseres Musikregenbogenprogramms spielen wir für Sie das Lied von Sore Band mit dem Titel Cermin oder auf Deutsch Der Spiegel. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, das war das erste Lied mit dem Titel Cermin, der von Sore Band gesungen wurde. Sore Band wurde von drei Freunden gegründet, nämlich Firza Paloh, Mondo gas karo un awan garnida im yar 2000. Ein Jahr später lud awan seine beiden Freunde ein, nämlich Reza Dwi Putranto und Bembi Gusti Pramudia, sich der Band anzuschließen. Diese Band ist ganz einzigartig, weil es kein spezielles Personal als Sänger der Band gibt. Alle Mitarbeiter wechseln immer zum Sänger. Außerdem spielen vier von fünf des Spieler Instrumente mit der linken Hand. Vor der Veröffentlichung eines Albums hat Sore Band einige Mini-Alben ins Leben gerufen. Der Name der Band ist bekannt durch Indie-Musikliebhaber, wenn man zwei Songs für ein Kompilationsalbum der Indie-Musik mit dem Titel Jakarta Sekarang oder auf Deutsch Die derzeitige Jakarta im Jahr 2004 singt. Mitte 2005 veröffentlichte Sore Band ihr erstes Album mit dem Titel Surrealist, erhielt Kompliment aus verschiedenen Gemeinschaften. Einer von ihnen war das Time Asia Magazine als eines der besten Alben in Asien. Obwohl ihr Album erfolgreich war, ist Sore Band nicht in Eile, das nächste Album zu machen. Das zweite Album der Sore Band wurde 2008 mit dem Titel Ports of Lima veröffentlicht. Liebe Zuhörer, lasst uns den nächsten Song mit dem Titel Mata Berdebu anhören. Liebe Zuhörer, du hast gerade das Lied Mata Berdebu gehört. Sorebenwerke werden als Kombination von verschiedenen Arten von Genre erwähnt. Es geschah, weil jedes Personal frei ist, ihre Musikalität zu entwickeln, die auf ihrer Inspiration und ihren Erfahrungen basiert. Im Allgemeinen, Indie-Musikliebhaber erwähnen Songs von Soreben, versöhnen das Herz und Verstand. Liebe Zuhörer, um unser Programm Musik Regenbogen für heute abzuschließen, lasst uns zwei Songs mit dem Titel Musim Hujan oder auf Deutsch Regenzeit und Plastikkita anhören. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Yeah.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.